ARD.
Das Verrückte an der Macht der Bilder ist ja, die sind ja deswegen so überwältigend, weil man in einem Moment alles hat. In einem Augenblick spielt sich ein Szenario ab und man weiß gar nicht genau, was man sieht und ist schon emotional angesprochen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch, die Sie natürlich auch wieder hören können in der ARD Audiothek. Zu meiner Rechten hier im Funkhaus in Hannover sitzt Petra Bahr. Ich bin so froh, dass du da bist. Hallo Petra.
Hallo, ich grüße dich.
Ach, worum geht's? Es geht heute bei uns in Bleib Mensch um die Macht der Bilder, um die Macht der Emotionen, die diese Bilder wecken und schüren und wie diese Bilderflut, die ja immer dichter wird, sich einbrennt ins kollektive Gedächtnis und uns immer schnelleren Abständen auch so emotionalisieren. Gleichzeitig wird die emotionalen Ausschläge werden immer doller und irgendwie gleichzeitig so ein Abstumpfen, weil sie so schnell hintereinander folgen. Und wir wollen halt darüber nachdenken, was das mit einem macht. Bevor ich den Aufhänger nehme, warum wir auf die Idee gekommen sind, wie würdest du beschreiben, was wir in dieser Folge vorhaben?
Wir reden über Emotionen, über private Emotionen, aber auch über politische Emotionen, was das für uns bedeutet, was das möglicherweise aber auch für unsere Art von politischer Kultur bedeutet, dass wir so unmittelbar reingehen mit unseren Gefühlen und dass es so schwer ist, sich Bilder auf Abstand zu halten, von denen man in Teilen ja noch nicht mal weiß, wie wahr sind die eigentlich.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, das stimmt. Da hatten wir auch schon mal ein Thema zu Fake News, ja. Lüge oder eine Episode. Also wir sind auf dieses Thema gekommen, weil es Bilder gibt, denen man sich nicht entziehen kann und die etwas mit einem machen. Und manchmal ist man ganz schön schockiert. Und dann ist der aktuelle Aufhänger eben das Foto, was um die Welt gegangen ist von Donald Trump unmittelbar nach dem Attentat. Er steht auf der Bühne, er reckt die Faust, er ruft in die Menge, fight, 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 kämpft, kämpft, kämpft.
Ja.
Ja, und es hat halt tatsächlich Menschen gegeben, die gedacht haben, und das ist ja auch moralisch wirklich verwerflich und ich war schon geschockt auch von diesem Gedanken, aber warum ist es für ihn gut ausgegangen? Ja, das waren so Fragen, die da im Raum standen. Und ist so ein Gedanke eigentlich in Ordnung? Also kein Mitgefühl zu haben mit diesem Fastopfer.
Das wäre ja vielleicht der zweite Schritt, aber so spontane Gefühle kann man ja moralisch erstmal gar nicht bewerten. Die sind ja einfach da, blitzartig. Und auch solche Gedanken, die einem durchs Hirn schießen, das ist, glaube ich, einfach menschlich. Und das ist jedenfalls deswegen auch menschlich, weil diese Bilder ja auch so unmittelbar beeindruckend sind. Diese Kombination aus blutendem Ohr und Victory-Faust, dem kann man sich eben nicht entziehen. Ich finde wichtiger, dass man sich dann überlegt, was mache ich mit dieser Emotion?
Ja, also wie geht man damit um?
Also es ist ja nicht nur dieses Gefühl, man kennt das ja auch im Privaten, dass es einen zwischendurch so überfällt, so eine rasende Wut oder Neid oder Eifersucht. Und das kann man ja nicht einfach blockieren oder verleugnen oder so. Das wäre ja gar nicht möglich. Das Einzige, was man kann, ist ja sich auf die Zunge beißen, einen kurzen Moment sich in den Arm kneifen oder überlegen, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Und das zeigt ja auch, wie unfassbar mächtig Emotionen sein können, weil es wahnsinnig schwer ist, sich dagegen zu wehren. Aber man kann sich eben wehren.
Mhm. Wie?
Indem man sich eine künstliche Unterbrechung schafft. So wie Eltern, die wahnsinnig wütend auf ein Kind sind, das gerade riesengroßen Quatsch gemacht hat, sagen, ich gehe mal kurz raus.
Mhm.
Ja? Und das in einem kollektiveren Maßstab. Also einfach einen kurzen Moment überlegen, was passiert hier eigentlich gerade? Und was gibt es für eine Möglichkeit, dass die Emotion nicht anstelle die Analyse tritt, sondern aus der Emotion etwas wird, wo man überlegt, warum reagiere ich eigentlich so? Und was bedeutet das eigentlich nicht nur für mein unmittelbares Umfeld, sondern wenn sich das dann über soziale Medien oder sogar auch über seriöse politische Medien einfach so umstandslos verbreitet, wie so ein Virus?
Aber warum passiert Menschen sowas? Also, dass sie so einen bösen Gedanken haben, gerade jetzt im Falle Donald Trump. Wir fragen uns ja immer, wie bleiben wir Mensch?
Im Sinne des verbesserten, aufgeklärten Humanismus sind es natürlich düstere Aspekte. Ich würde eben sagen, das ist eben Teil des Menschseins. Das muss man sich einfach auch klar machen. Also die Möglichkeit, gewalttätig zu werden, also das Böse in uns, das klingt so lapidar, aber in diesem Moment merkt man das, finde ich. Und man rechtfertigt das ja auch ganz schnell. Und Zivilisation ist ja nichts anderes, als dass man mit diesen Gefühlen anders umgeht, als unmittelbar aus dem Gefühl eine Tat zu machen. Also die Faust ins Gesicht. Jetzt könnte man sagen, naja, bei Trump ist das ein bisschen was anderes. Das ist ja gerade das Problem, dass wir die Faust gar nicht ins Gesicht kriegen. Heißt, der hat so viel Follower, so viel, die ihm begeistert nachjubeln und das ja jetzt auch ikonisch verklären. Also Trump wird ja so eine Art Christusfigur im Moment. Mhm. Dann müsste der Reflex eintreten, aber was bedeutet das eigentlich? Und das bedeutet zum einen, was bedeutet das, was weiß ich da gerade über mich? Das kennt man, glaube ich, auch im privaten Kontext, dass man jemandem die Pest oder alles Mögliche an die Hals, in den Hals wünscht, je nachdem, was vorgefallen ist und welche Verletzungen man da gerade mit sich austrägt. Aber viel schwieriger finde ich es, wenn man glaubt, das politische Gefühl so bewältigen zu können.
Wir sind hier sehr reingeprescht in diese Folge. Nochmal vielleicht einläutend, um sie auch an die Hand zu nehmen, wenn sie uns gerade folgen. Wir gehen mal so ein paar ikonografische Bilder durch, auch positive. Es gibt ja nicht nur niedere Instinkte und Affekte, die bedient werden können durch Bilder, sondern durchaus wirklich wirkungsmächtige. Aber vorab, du hattest es eben auch schon schön gesagt, das große Ganze, wir haben die politische Situation in den USA und wir haben das Private. Du hast das so verknüpft in einem Interview in der Wochenzeitung Die Zeit. Ich zitiere das mal. Da sagst du, Aggression, Schadenfreude, Neid und Eifersucht sind menschlich, hast du gerade auch wiederholt. Sie zu beschämen oder zu tabuisieren erledigt sie nicht. Sie zu reflektieren ist aber wichtig, weil die Wucht dieser Emotion, lässt man ihnen freien Lauf, selbstzerstörerisch werden kann. Und das gilt auch oder schon in privaten Beziehungen.
Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, wenn man so überwältigt ist von der eigenen Emotion, dass man nur selbst daraus kann. Manchmal braucht man auch andere, die einem helfen. Hier, komm mal kurz runter oder geh mal raus. Aber dass man sich das klar macht, das ist, also ausgerechnet Martin Luther hat mal beschrieben, dass man im Grunde nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Also völlig fremdbestimmt ist in diesem Moment. Mhm. Selbst wenn man eigentlich sich für einen kühlen Menschen hält. Und diesen Moment der Besonnenheit einzubauen, und dann heißt das ja noch nicht, dass man sich hinsetzt und alles gründlich reflektiert, aber dass man jedenfalls sich selber sichert davor, jemand anders Gewalttätiges anzutun, und wenn es nur ein Satz ist, den man einem Kind sagt, dass diesen Satz nie wieder vergisst unter Umständen, weil man so verletzend ist.
Ja.
Und das ist verrückterweise der Beginn von Zivilisation, dass man ein Verhältnis zu seinen Emotionen bekommt, und das heißt für mich nicht, es gibt diese Emotionen nicht. Oder es gäbe nur gute Emotionen, oder man müsste seine Emotionen die ganze Zeit unter der Decke halten, sondern dass man sie buchstäblich kultiviert, erlernt, mit den Emotionen umzugehen, übrigens auch mit den guten Emotionen. Mhm. Dass man anderen etwas Gutes wünscht, ohne sie zu überwältigen. Dass man anderen möglicherweise auch mal kurzfristig was Böses wünschen darf, es aber nicht in die Tat umsetzt. Das ist dieser Moment, und ich finde wichtig, gerade weil wir über das Menschsein reden, dass man nicht so tut, als hieße Mensch bleiben, immer einfach nur sich selbst aufgeklärt, positiv, vernünftig, zugewandt, empathisch zu sehen, sondern sich auseinanderzusetzen mit dieser anderen Seite, die wir in uns haben.
Ja, ja, also reflektieren darüber. Das tun wir heute, und wir wollen aber auch überlegen, was man dagegen halten könnte, gegen diese Affekte, gegen diese Emotionen, gegen die Macht der Bilder. Und nehmen wir nochmal das Beispiel Trump im Wahlkampf, das Attentat, dieses Foto. Spätestens mit diesem Ereignis war er ja wirklich wieder voll da, also ja. der zurück in der Arena. Der wusste ja auch, was er da tut mit diesem Foto. Er ist ja ein Meister des politischen Instinkts. Es geht mir um das Phänomen der Macht der Bilder. Deshalb jetzt die Frage, was dagegen halten. Also können Analysen, können Argumente, kann demokratischer Diskurs was ausrichten gegen diese, ich nenne es jetzt mal Diktatur der Bilder?
Also sie können was ausrichten, sonst könnten wir hier kapitulieren und auch diesen Podcast gleich schließen, wenn wir das nicht glauben würden, weil wir hier gerade reden und man sieht keine Bilder.
Mhm.
Vielleicht entwickeln sich innere Bilder, das wäre ja das Beste, was passieren würde. Aber in der Tat braucht es auch Gegenbilder. Und das ist etwas, über das ich im Moment auch viel nachdenke, was heißt das eigentlich? Wie kann man eigentlich Bilder in die Welt setzen, die nicht überwältigen, die keine Propaganda sind, und die trotzdem Emotionen wecken, Menschen das Gefühl geben, wir können hier was bewirken, wir können Dinge verändern, wir können was zusammen erreichen. Denn das Verrückte an der Macht der Bilder ist ja, die sind ja deswegen so überwältigend, weil man in einem Moment alles hat. In einem Augenblick spielt sich ein Szenario ab und man weiß gar nicht genau, was man sieht, und ist schon emotional angesprochen. Und deswegen Bilder zu schaffen oder einfach Bildausschnitte in dieser Welt zu finden, könnte man ja auch sagen, die sich als Gegenbilder eignen, als mächtiger Kommentar, der möglicherweise auch andere Gefühle weckt.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie das geht. Da seid ihr die Spezialisten.
Ja, du, das ist, ich habe mich das gefragt, denn wenn du sagst Gegenbild, ja, und wir nehmen mal das Beispiel Kamala Harris, die jetzt es mit Donald Trump aufnehmen darf. Was kann man, was könnte sie denn für, also weil Donald Trump spielt ja häufig mit diesen Emotionen Hass, Wut, Angst. Für Kamala Harris, was wäre denn so ein Gegenbild, ein Gegennarrativ? Wir werden es die nächsten Wochen und Tage erfahren.
In mancherlei Hinsicht ist sie ja schon ein Gegenbild. Also sie ist kein Mann mit wütender Faust, sondern sie kann erstens als Frau eine Perspektive entwickeln, die es bis jetzt nur in Rom-Coms und Filmen gibt, nämlich eine amerikanische Präsidentin. Sie vereint aufgrund ihrer Familiengeschichte ganz viel unterschiedliche Migrationsgeschichten, die in den USA ja einfach relevant sind. Sie gibt einem auch den Eindruck, es kommt auch was nach. Deswegen könnte sie eigentlich schon ikonisch sein. Ob das reicht, kann ich gar nicht beurteilen. Und natürlich wird es dafür auch gute Geschichten geben müssen, vielleicht auch andere Bilder, so dass sich vor allem Mädchen und Frauen auch wieder angesprochen fühlen.
Mir fällt gerade ein, sorry, statt Wut vielleicht Wärme, die Mutter so der Nation. Also ich assoziiere hier gerade frei, aber
ja, oder vielleicht gar nicht diese Überfigur, obwohl das natürlich für so ein starkes Bild immer wichtig ist, sondern jemand, die, und da kenne ich mich in der Innenpolitik nicht gut genug aus, und es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, vielleicht kann sie das gar nicht, aber ein Bild zu schaffen von einer der mächtigsten Frauen wäre es dann ja dieser Welt, die eben nicht selbstherrlich agiert, sondern mit einem anderen Stil, soweit das in dem amerikanischen Politiksystem möglich ist.
Ja.
Ich glaube schon, dass das genau diese Potenziale sind, und das muss nicht Schwäche bedeuten, und das finde ich wichtig, sondern es wäre eine andere Art von Victory-Zeichen.
Mhm. Du, wir werden sehen, was kommt. Aber es macht schon Spaß, darüber nachzudenken. Wir halten für uns mal fest, als erstes Learning für heute, finde ich, bei all dieser Macht der Bilder tief durchatmen, Überblick behalten, nicht um den Verstand bringen lassen und sich nicht so emotionalisieren lassen oder kurz mal rausgehen, kurz mal durchatmen. Das finde ich schon mal gut. Bevor wir weitere typische Bilder besprechen, das hat mich als Journalist sehr interessiert. Die Zeit passt insofern, weil du ja auch ein Interview gegeben hast, die hat mal ihre Archive durchgeblättert und hat gesehen, dass der Bildanteil in den Printausgaben 1995 bei 25% lag. Also 25% der Zeitung waren Bilder. Heute sind es 35%. Also sprunghafter Anstieg. Und der Journalismus lebt ja mehr von Bildern als je zuvor. Die DPA, die Deutsche Presseagentur, schickt 5-mal so viele Bilder am Tag in die Welt wie noch vor wenigen Jahren. Das ist doch irrsinnig, oder? Also es ist logisch, ich verstehe das, aber
ist auch ganz gut erforscht. Also viele sagen, wir leben in so einer Welt, die viel stärker durch Bilder geprägt ist, als das Jahrhunderte der Fall war. Manche sagen sogar, naja, das hatten wir zuletzt, als die Menschen noch nicht lesen konnten. Also wenn man sich so vorstellt, eine spätmittelalterliche Welt, wo eben nur 10% Menschen in der Lage waren, Texte zu entziffern, die brauchten halt Bilder. Und dann gibt es so Kulturkritiker, die sagen, ja, wir sind auf dem besten Wege dazu. Aber wenn man sich mal anguckt, wie wir auch miteinander kommunizieren, in den sozialen Medien, auch in den privaten Social Media, Mediagruppen sind es eben Emojis, das sind kurze Bilder, das sind kurze Bildertracks. Kinder und Jugendliche verbringen wahnsinnig viel Zeit in dieser Bilderwelt. Ich denke dann immer, man bräuchte noch mal eine andere Art von Bildersturm in Anführungsstrichen, also eine Bilderkritik, in der zumindest deutlich wird, wie funktionieren Bilder eigentlich, wieso fahren wir da so drauf ab und was ist daran auch möglicherweise etwas, was uns wahnsinnig unfrei macht, weil wir uns permanent so Eindrücken unterwerfen. Ich finde zum Beispiel mittlerweile
so eine Bildersehnsucht, die man hat und
das
auch
stimmt,
verdient. Ne?
Auch übrigens über sich selbst natürlich.
Stimmt.
Ja, permanent muss man sich selber über Selfies, das sieht man ja auch, wenn man mit Jugendlichen zusammen ist, projizieren, muss sich irgendwie performend darstellen. Ich liebe mittlerweile Räume, die leer sind. Das entdecke ich immer stärker und finde mittlerweile Orte, wo man einfach mal auf eine weiße Wand guckt, total erholsam, wenn es nicht gerade irgendwelche Ärztezimmer sind, weil die mir das Gefühl geben, ich habe Platz für meine eigenen Bilder, also für meine Fantasie, für das, was sich im Kopf abspielt. Und wenn man sich das mal größer vorstellt, wünschte ich mir jedenfalls sowas wie eine Bildkritik, also dass Kinder und Jugendliche sehr früh schon merken, wie Bilder funktionieren, auch die Bilder, die sie selber machen, um sich diesen Moment zu verschaffen, wo man mal mit den Rücken zu den Bildern steht.
Ja, ja, um mit diesem Gewitter irgendwie umgehen zu können. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel, was ich neulich mal wieder im Zuge, da gab es in Niedersachsen diesen Fall von diesem 5-jährigen Jungen, Arian, autistisch verschwunden. Ja. Irgendwann hat ein Landwirt ihn tot gefunden. Und ich musste da denken, da kam mir ein Bild wieder hoch aus dem Jahr 2015, Alan Kurdi. Einigen ein Begriff. Sie haben das Bild bestimmt schon mal gesehen. Ein syrischer Junge, 2 Jahre alt, liegt an einem Strand an der türkischen Mittelmeerküste, liegt auf der Seite. Wir sehen seinen Rücken und an der Haltung erkennt man aber sofort, der schläft da nicht, sondern der ist tot, der ist ertrunken. Und damals hat mich das, da hatte ich auch gerade Nachwuchs bekommen, unfassbar fertig gemacht. Und es ist bis heute so, weil in dieser Berichterstattung über Arian fiel mir das ein. Ich habe das nochmal gegoogelt, ich habe mir dieses Bild nochmal angeguckt und es ist bis heute so, dass ich wirklich auch Tränen in die Augen kriege, weil dieses Foto auch unfassbar viel macht. Und da geht's aber emotional in die Richtung Mitgefühl, Trauer, Anteilnahme, eher positiv besetzt, ne? Nachdem wir gerade Wut und Gewaltfantasien, Rachsucht, was auch immer. Ne? Und das stand ja sinnbildlich für das große Sterben im Mittelmeer, dieses Foto. Ging dir das auch so? Erstmal.
Ja, natürlich.
Also du, es ist auch wirklich
ist
bei dir
Bild
reingebrannt.
Inklusive,
ne?
Der rote Anorak und damit die Vorstellung, es muss unfassbar kalt sein an diesem Meer. Und so ganz anders als die Bilder, die man mit seinen eigenen Kindern an der Nordseeküste hat im Sommer, der Inbegriff des kindlich paradiesischen. Also ein hartes Kontrastprogramm, was deswegen unmittelbar wirkt, obwohl es ja nur ein einziges Kind ist und so unfassbar viele Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, schafft dieses Bild aber, und das zeigt das auch, was die Macht der Bilder ist, stellvertretend für ein Elend, was man sich im größten Ausmaß gar nicht vorstellen kann, eine Botschaft zu vermitteln. Nämlich die, das sind keine anonymen Zahlen, sondern das sind Menschen, das sind abgebrochene Lebensgeschichten, das sind viel zu früh beendete Leben. Und die Anfrage, was macht ihr jetzt? Dieses Bild ruft ja danach zu sagen, lasst das nicht wieder geschehen. Merkwürdigerweise ist das ja so, dass dieses Bild heute immer noch anspricht und wir aber das, was mit diesem Bild verbunden ist, immer noch nicht in irgendeiner Weise politisch gelöst oder geregelt haben. Das muss man auch sagen. Ja. Das heißt, man hat eine Emotion, die nach wie vor funktioniert, mittlerweile mit Goldrahmen in der Galerie der wichtigsten publizistischen Bilder und gleichzeitig spricht das Bild ja immer noch etwas an, was überhaupt nicht gelöst ist, was mich manchmal so skeptisch werden lässt, dann doch gegenüber der Macht dieser Bilder, weil sie zwar die Emotionen angeregt haben, aber das, was danach kommen sollte, also eine politische Strategie, solche Bilder zu verhindern, ist ja ausgeblieben.
Das stimmt. Also es gab eine Riesendebatte. In der Türkei wuchs damals auch dann die Einsicht, okay, wir müssen irgendwas unternehmen. Man hat sich zusammengesetzt, hat versucht, einen Weg zu finden. Aber du hast schon recht, wenn man jetzt 9 Jahre später drauf guckt, hat man diesen Weg immer noch nicht gefunden. Und mich hat einfach überrascht, dass ich nach 6, 7 Jahren dieses Foto nicht gesehen hatte. Aber es, also das war irre, wie tief, es hat mich sofort wieder gepackt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und gleichzeitig ist es so, weil es jetzt schon mehrere Jahre alt ist, zeigt es auch, dass man der Macht der Bilder nicht automatisch so zutrauen könnte, dass man sagt, mit den Bildern könnt ihr diese Welt verändern.
Wir haben gleich noch ein Beispiel, wo es vielleicht sogar, gucken wir mal, aber nochmal zu Alan Kurdi, also der Journalist Michael Bröker, der hat damals relativ schnell gesagt, das ist für ihn das Bild zur größten humanitären Tragödie in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Also großer Vergleich. Aber es hat eben in Anführungszeichen diese Wirkung, finde ich, dass es also mit einer Sekunde sieht man das und begreift ein riesengroßes Dilemma. Und deshalb ist dieses Bild, glaube ich, auch so stark. Wird übrigens in seiner Wirkung auch mit diesem Foto 1972, Höhe des Vietnamkrieges, verglichen mit diesem Napalm, mit der verbrannten Haut. Und auch da war ja genau für mich auch die Frage, okay, kann ein Foto auch Positives auswirken? In dem Fall wäre das Fazit eher, da ist nicht so wirklich viel bei rumgekommen. Ich weiß noch, dass Großbritannien damals als Folge gesagt hat, okay, dann nehmen wir noch 20.000 Geflüchtete aus Syrien auf, aber sehr viel mehr war es dann nicht.
Jedenfalls nicht, wenn man die Wucht der Emotionen, auch der positiven Emotionen im Sinne der Zuwendung zu den Nächsten, die da im Mittelmeer verrecken, zum Maßstab nimmt. Dann hat man dieses ikonische Bild, das nach wie vor so funktioniert, über das ja auch viel diskutiert wurde übrigens. Ist das eigentlich angemessen, ein gestorbenes Kind so zu fotografieren? Wie viel Diskretion ist da nötig? Was bedeutet das für die Würde dieses Kindes? Aber das müssen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, aber das wird da ja mitkommuniziert. Und gleichzeitig, ich will jetzt nicht sagen Tatenlosigkeit oder politische Einfallslosigkeit. Jedenfalls sterben nach wie vor Zweijährige, werden ans Mittelmeer geschwemmt und deren Fotos interessieren uns eben nicht mehr. Und das wäre dann das Kontrastbild, was man vielleicht auch zeigen müsste, damit man sich selber nicht kitschig empathisch berührt fühlt und denkt, damit war es das jetzt. Ich gucke mir ab und zu dieses Bild an. Das reicht eben nicht.
Ja, aber dann haben wir auch verstanden oder hergeleitet, dass ein Bild eine unfassbare Wirkung haben kann, aber in der Wiederholung würde es so nicht nochmal funktionieren. Es ist irgendwie einmalig. Auch in dem Fall war es ja auch so, also der Bruder ist auch ums Leben gekommen, die Mutter ist auch ums Leben gekommen. Der Vater hat im Anschluss gesagt, er ist dafür, dass dieses Bild publiziert wird, um auf all dieses Leid hinzuweisen. Aber in der Tat ist nicht so viel im Nachgang oder hat sich nicht so viel verändert. Das muss man in der Tat sagen. Ein Beispiel haben wir noch, wo es vielleicht anders ist. Und zwar war das komplett vor meiner Zeit, 1970. Ich bin 1981 geboren. Ist für mich schon spannend, dieses Bild zu sehen, schwarz-weiß. Und das berührt mich auch auf eine ganz, ganz starke Weise. Und ich rede von Willy Brandts Kniefall in Warschau. Eingebrannt ins kollektive Gedächtnis. Ich nehme an, viele oder die meisten oder alle von Ihnen haben das vor sich. Kurz mal zur Einordnung. Der erste Besuch eines deutschen Regierungschefs in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also 25 Jahre danach. Ja. Der erste Besuch, erstmal das. Historischer Moment vor dem Mahnmal zum Gedenken an den jüdischen Ghettoaufstand. Steht Bundeskanzler Willy Brandt zunächst, fällt dann auf einmal um die Knie, spontan, wie er im Nachgang immer wieder betont hat. Und für ihn, er sagte danach, einfach nur den Kopf neigen, hätte seinem Empfinden nach nicht gereicht. Er wollte damit stellvertretend für sein Land um Vergebung bitten für all die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. So, du hast es jetzt auch direkt vor Augen.
Klar. Ja.
Was ist bei dir emotional da?
Ich liebe dieses Bild. Ich liebe es deswegen, weil es eine Vergebungsgeste ist, die man ja eigentlich nur aus der Kirche kennt, irgendwo zu knien. Und Willy Brandt war ja nun wirklich kein religiöser Mensch. Das heißt, es wurde eine Geste in den politischen Kontext übertragen, in einer Situation, in der man sich eigentlich gar keine Geste hätte erfinden können. Und die kommt spontan und ist von einer derartigen Wucht in ihrer Demut, in dieser Haltung, um Verzeihen zu bitten und auch in der Einsicht, was Deutschland über die polnische Bevölkerung gebracht hat und ganz besonders natürlich über das jüdische Volk in Polen beziehungsweise über die Jüdinnen und Juden in Europa und der ganzen Welt. Und das schafft er in einem Moment ohne ein einziges Wort. Und deswegen gibt es in der Tat Bilder, die möglicherweise sehr viel mehr kommunizieren können als Diskurse,
oder
Talkshows,
Rede, ne?
Reden, Sendungen, Analysen. Das wäre dann genau der umgekehrte Blick auf Bilder. In einem Augenblick ist alles vereint, wofür man möglicherweise Stunden reden müsste, ohne dass man das gleiche Ziel hätte. Und deswegen ist es ein unglaublich großartiges politisches Bild, finde ich.
Das auch in einem heiklen Umfeld. Also es war damals ja auch so, es wurde auch noch der Warschauer Vertrag unterzeichnet. Die Oder-Neiße-Grenze offiziell anerkannt. Aus polnischer Sicht war damit die Westgrenze endlich gesichert. Also für mich überraschend, das hat 25 Jahre gedauert. Und der wurde auch in der deutschen Presse fast durchweg positiv aufgenommen. Also und schaffte es, so sagen Zeitzeugen, Egon Bahr zum Beispiel war dabei, bei diesem Besuch, dieser Entourage durch Polen, die Atmosphäre von kalt, dunkel und unheilvoll so in Richtung Wärme und Genesung zwischen diesen beiden Völkern so zu transformieren. Also eigentlich irre, dass sowas gelingen kann vor dem historischen Kontext.
Ich habe ganz viel auch im Umfeld über dieses Bild gelesen, weil es mich immer interessiert hat, ob das Bild nur später im Rückblick für uns jetzt, also historisch so monumental war, aber es war ganz offensichtlich in der Situation so, dass sich die Beziehungen verändert haben, derer, die da miteinander im Gespräch waren, in einer super, super heiklen historischen Situation. Und der Zweite Weltkrieg und die Schrecken des Nationalsozialismus waren ja noch nicht richtig angesprochen oder aufgearbeitet. Das deutete sich ja gerade erst an, dass man sich überhaupt mit der Shoah auseinandergesetzt hat in diesem Ausmaß und dass eine nachkommende Generation hart mit ihren Vätern und Müttern ins Gericht gegangen ist und so. Das kam ja alles erst später. Und diese Geste ist deswegen von so einer Kraft, glaube ich, auch gewesen, weil sie nicht inszeniert war, weil sie nicht politisch eingeübt war, so wie man das heute vermutlich machen würde mit Spin-Doktoren. Was könnte die richtige Geste sein und so. Und es ist dann ikonisch geworden durch dieses Foto. Aber wenn wir nichts davon erfahren hätten und wenn es dieses Foto nicht gegeben hätte, hätte sich offensichtlich in dieser Entourage trotzdem eine andere Art von Gesprächsklima ergeben. Das finde ich daran auch wichtig, daran zu erinnern, dass diese Gesten offensichtlich auch wirken, wenn es kein Foto von ihnen gibt.
Übrigens, Parallele fällt mir gerade auf zum eingangs erwähnten Foto von Trump. Auch spontan gewesen, auch nicht inszeniert, auch in dem Moment der Schuss des Fotografen oder der Fotografin und ein entscheidenden Moment festgehalten. Im Rückblick ist man sich übrigens einig, dass dieser Kniefall oder dieses Foto eine wirklich wichtige Rolle bei der Entspannung zwischen den beiden Blöcken spielte. Mhm. Also ich will darauf hinaus, so in Richtung Ende, dass Bilder nicht nur negative Emotionen hervorrufen können, dass es nicht darum geht, in dieser Folge Bilder zu dämonisieren, aber ich denke schon wichtig, immer zu kontextualisieren, nicht alleine stehen zu lassen und der Sache auf den Grund zu gehen, anstatt dass sie einfach nur ins Stammhirn gehen und irgendetwas auslösen, selbst positive Sachen.
Also einerseits ist es wirklich ja großartig, dass es diese Bilder überhaupt gibt und alle, die ein Handy haben, machen sie ja auch permanent. Aber gleichzeitig könnte man ja sagen, und vielleicht wäre das auch nochmal ein ganz triviales Schlusswort, alle fotografieren wir doch selber die ganze Zeit und suchen immer nach dem idealen Bildausschnitt und wissen immer, wir lassen ganz viel weg. Also nicht nur das, was im Rücken steht, sondern was links und rechts irgendwie unordentlich, chaotisch oder anders ist, als das wir haben. Das heißt, Bilder sind immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, nicht automatisch ein gestellter Ausschnitt, aber eben ein Ausschnitt. Und wenn man das Ganze sehen will, braucht man eben andere Bilder. Oder muss sogar selber irgendwo hingehen und den Bildausschnitt verändern. Und das wäre ja schon viel, wenn uns das gelingt, wenn man so emotional überwältigt ist, zu überlegen, wie sieht das Bild eigentlich aus, wenn man die Linse 2 Grad nach links oder nach rechts geschoben hätte.
Mhm. Also auch nochmal ein ganz guter Tipp. Ja, finde ich gut, über den Umgang mit Fotos, bevor sie uns überwältigen, im Positiven wie Negativen. Wir sind schon kurz vorm Ende. Noch für dich ein zentrales Fazit. Was würdest du sagen?
Mut wichtig? Zum Unterbrechen. Ich glaube, das ist wirklich gut. So.
Also Mut zum Unterbrechen.
Mut zur Unterbrechung, sich selber auch mal ab und zu eine weiße Wand zu muten, buchstäblich im Alltag, auch was das Scrollen angeht, aber auch im Umgang mit der eigenen Emotionen und diese Sehnsucht nach den Bildern, die einem die Welt erklären, auch ein bisschen zu hinterfragen, vielleicht auch mal noch 2 andere Bilder suchen und nie vergessen, dass Bilder was Großartiges sind, aber das hinter die Bilder gucken einfach wichtig bleibt.
Ich hätte dazu dann von mir auch noch wirklich wahr, stimmt, nicht nur Bilder gucken, sondern auch lesen. Also es ist ja auch dann so in den sozialen Medien, dass man, ich habe es ja eben selber gesagt, auch in Printmedien immer mehr mit Bildern gearbeitet wird, aber dass das nicht ganz ausreicht, dass man noch tiefer gräbt, egal was für ein Bild.
Oder einfach nur mal hören, wie so ein Podcast. Weil es den Vorteil hat, dass man eigene Bilder zulassen kann und eine eigene Deutung auf das, was man hört. Das, finde ich, ist auch eine Form von Befreiung von diesen Bildern, dass man die Augen schließen kann, nicht gerade beim Autofahren bitte, aber dass man nochmal die eigenen Bilder zulässt, auch die inneren Bilder.
Wäre übrigens jetzt auch spannend, wenn Sie es gerade gehört haben und vielleicht nicht das Bild von Alan Kurdi kannten oder den Kniefall von Willy Brandt, was Sie sich da selbst ausgemalt haben.
Stimmt.
Im Kopf und dann mal einen Vergleich machen können im Internet. Können Sie uns auch gerne übrigens schreiben. Jederzeit übrigens, bleibmensch@ndr.de. Wir kriegen ja auch schon Mails von Ihnen und das wollte ich zum Schluss, bevor wir enden, Petra, lass uns das mal ganz kurz aufgreifen.
Es wird Zeit, dass wir die mal vorlesen, weil es so tolle Mails gibt, auch toll kritische Mails zu dem, was wir so sagen. Und ich denke dann manchmal,
vor allem, wie wir es sagen.
Fang
mal an mit der Mail, bitte. Ja,
ihr Lieben. Ich höre eure Podcasts sehr gerne. Allerdings würde ich mir wünschen, dass ihr mehr deutlich für alle sprecht. Nicht jeder kann mit euren sprachlichen Ausführungen mithalten. Versucht es doch bitte in ganz einfacher Sprache. Ich glaube, dann hättet ihr noch mehr Zuhörer. Liebe Grüße, Astrid, du hast recht.
Astrid, du hast wirklich recht. Ich höre unsere Folgen im Nachgang, jede Folge, irgendwann, wenn ich die Zeit dazu finde. Und manchmal bin ich auch, dass ich denke, oh, okay, warte mal, stopp, das ging jetzt etwas schnell. Kurz zurückgespult, nochmal anhören. Also wir versuchen das, wir hoffen, dass es heute gelungen. Aber auch das können Sie uns natürlich wieder spiegeln. Wie gesagt, schreiben Sie uns sehr gerne. bleibmensch@ndr.de. Wir sind gespannt, was auch zur heutigen Folge kommt. Petra, vielen Dank. Noch der Hinweis, diese Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek hören und wenn Sie dort schon mal sind, dann noch ein Hinweis, ein allerletzter, dann hören Sie doch auch mal den Podcast Amerika, wir müssen reden mit Ingo Zamperoni und seiner Frau übrigens, der US-Amerikanerin Jiffer Bergenon. Die beiden ordnen die neuesten Schlagzeilen aus dem Wahlkampfzirkus gerade ein in den USA und erklären das komplexe Wahlsystem auch der Amerikaner. Alle 14 Tage, wie gesagt, gerade sehr, sehr, sehr hörenswert im Zuge der anstehenden Wahl in den USA. Auch in der ARD Audiothek, wo wir uns hoffentlich auch bald wieder hören. Gerne auch abonnieren Sie unseren Podcast, dann kriegen Sie eine Nachricht, wenn wir wieder für Sie auf Sendung sind. Petra, irgendwas Anna. Vergessen?
Immer noch ganz viel für die nächsten Podcasts.
Ich durchatmen, danke dir. Abstand halten und mal gucken, was als nächstes kommt auf uns. Und das werden wir wieder bekakeln. Es macht mir jedes Mal einen Riesenspaß. Ich danke dir. Bis zur nächsten Folge.
Ich danke dir auch.
Bis dahin.
Hab's gut.
Tschüss.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.